Einen wunderschönen, verregneten guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen, nur leicht bewölkt, aber nicht mehr regnenden Abend, lieber Tobias.
Ach, es ist die Frage, wir machen jetzt heute eine Feedback-Folge. Was ist wohl eher dem Feedback tauglich? Das Regenwetter oder das leicht bewölkte Wetter?
Ich weiß nicht. Also das Feedback war jetzt eigentlich recht positiv. Wobei ich die ganze Bauchpinselei, die natürlich auch wieder zahlreich eingegangen ist, gar nicht mit reingeschrieben habe ins
Pad. Was? Du kannst doch nicht die Bauchpinselei, das Wichtigste am Feedback, weglassen.
Guck dir mal an, wie lang das Feedback ist, Tobias. Ich kann gerne jetzt spontan einen Bauchpinsel aus der E-Mail raussuchen. Ich dann spontan vorlese. Moment. Sag mal Stopp.
Stopp.
Nein, das ist kein Bauchpinsel.
Wir können übrigens heute gar keine Sendung aufnehmen.
Wieso?
Ich habe keinen Tee.
Was hast du getan?
Ich bin so im Arbeitsstress, dass ich komplett meinen Tee vergessen habe.
Was machen wir denn jetzt? Muss ich jetzt zwei Bauchpinsel vorlesen?
Ja, ich gebe mal eine Nachricht an die Küche. Vielleicht kann sie mir einen Tee bringen.
Durch den Speiseaufzug.
Wie ein Tabaz.
Okay, ich habe einen Bauchpinsel gefunden.
Sehr schön.
Soll ich erst sagen, welchen Tee ich habe?
Nee, mach erstmal das Bauchpinsel.
Okay. Da hoffen wir erst die Küche bis dahin. Okay. Das Feedback kommt von der Paula und sie schreibt: Liebe Maria, lieber Tobias, ich bin erst vor wenigen Wochen auf euren Podcast gestoßen und habe einige Folgen gebraucht, bis ich realisiert habe, dass ich nicht ein paar Monate, sondern ein Jahr hinterherhänge. Für mich ein großes Glück, denn so muss ich nicht auf das Erscheinen neuer Folgen warten, was mir gerade echt schwer fiele. Es kann nicht allzu lange dauern, bis ich euch eingeholt habe. Von wann ist die E-Mail? 23. Februar, also vielleicht ist Paula jetzt schon up to date.
Hallo Paula, schön, dass du jetzt auf der Höhe bist.
Hallo Paula. Der Herr der Ringe war das erste Buch, das ich mir selbst gekauft habe. Damals war ich 10 Jahre alt und seitdem lässt mich Tolkiens Welt nicht mehr los. Der Hobbit und das Silmarillion folgten bald auch und wenn ich mit letzterem als Kind Anlaufschwierigkeiten hatte, so wurde ich doch mit etlichen Halleluja-Momenten belohnt. Durch seine Komplexität ist Mittelerde und Ada so glaubhaft, dass es als geliebtes Urlaubsziel dient, sobald ich eins der Bücher aufschlage, die Filmmusik höre, etc. Eigentlich mag ich keine Podcasts, aber ihr habt mich mit eurer sympathischen Art und den vielen Hintergrundinformationen gepackt, sodass ich mich immer wieder aufs Weiterhören freue und mich motiviert, das Silmarillion endlich mal wieder in die Hand zu nehmen und mit großer Begeisterung zu lesen. Dafür ein ganz großes Dankeschön.
Das, guck mal, das ist doch etwas, das lässt einem das Herz aufgehen. Wenn Leute sagen, sie hören eigentlich keine Podcasts, wenn sie irgendwie Angst haben, zu lange auf Folgen warten zu müssen, Maria, dann heißt das doch eigentlich, dass wir alles richtig machen, oder?
Ich glaube ja. Ich meine, was könnten wir jemals falsch machen?
Richtig.
Okay. Das war das Bauchpinsel, ab jetzt wird nur noch hart kritisiert.
Gerne, wenn du denn harte Kritik hast.
Also ich habe nur mal ganz kurz die Struktur der Folge, nur vielleicht mal zu erklären. Ich nehme an, es kommt auch in den Titel, aber diese Feedback-Folge beschäftigt sich hauptsächlich mit Feedback zur Folge zu Turin Turambar. Das war Folge 23 oder 24?
Wir sind jetzt bei der Folge 26.
Dann müsste es 24 gewesen sein, oder?
Ja.
Richtig, schlimmer geht immer. Also darauf bezieht sich das Feedback heute, weil da so viel Feedback zu reinkam, dass es sich nicht gelohnt hätte, beziehungsweise unmöglich gewesen wäre, es alles am Beginn der letzten regulären Folge vorzulesen. Das Feedback für die letzte reguläre Folge kommt dann in der nächsten regulären Folge. Also wer das in Marillion lesen kann, kann auch diese Feedback-Struktur verstehen. So, aber um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, fangen wir jetzt aber an zu Feedback zu alten Folgen, das ich noch rausgesucht habe. Denn es war so, dass Anfang des Jahres wir unseren E-Mail-Provider umgestellt haben und darum eine Zeit lang kein Feedback bei mir ankam. Und ich habe jetzt drei Fragen rausgesucht, die schon ein bisschen früher reinkamen, aber ich denke trotzdem irgendwie passen. Wobei das erste gar keine Frage ist, sondern ein Kommentar von meinem Cousin Merlin, der anscheinend meinen Podcast hört, wie ich durch dieses Feedback herausgefunden habe. Tobias, möchtest du es vorlesen? Es geht um Burgen.
Um Burgen. Erstmal Hallo Merlin. Über Burgen bei Tolkien. Tolkien verwendet den Begriff Burg sehr selten. Die Hornburg in Helms Klamm ist, glaube ich, die einzige. Er beschreibt aber Strukturen, die wir wahrscheinlich alltagssprachlich als Burg bezeichnen würden. Tolkien spricht stattdessen häufig von Türmen, die bei näherer Betrachtung häufig mehr als nur ein Turm sind. Das Ganze hängt natürlich stark davon ab, wie man die Begriffe Burg und Turm definiert. Eine Burg ist zunächst einmal ein befestigter Wohnsitz. Im deutschsprachigen Raum versteht man darunter meistens die typische Ritterburg, die mit Wirtschaftsgebäuden und Verteidigungsanlagen um einem Hauptturm, Bergfried, aufgebaut ist. Dieser Aufbau befindet sich in sehr großen Mengen im deutschsprachigen Raum und verdankt seiner Popularität die instabilen politischen Verhältnisse des deutschen Mittelalters. Darüber hinaus werden auch Festungen und andere Befestigungen häufiger mal als Burg bezeichnet, auch wenn diese streng genommen keine Burgen sind. Außerhalb von Deutschland sind solche Burgen seltener. In England und Frankreich gab es durch die frühen Zentralisierung von Macht ein kleineres Sicherheitsbedürfnis auf Seiten der Adligen. Dadurch spielte die Verteidigung beim Bau eine weniger wichtige Rolle und es entwickelte sich stärker auf Repräsentation ausgerichtete Bauformen. Ein Beispiel, das ich hier nennen möchte, ist der französische Donjon.
Ich habe keine Ahnung.
Donjon.
Donjon. Jetzt kommen wieder böse Kommentare, weil wir so wenig gebildet sind.
Donjon ist eigentlich das französische Wort für Bergfried, beschreibt aber auch einen Burgentyp, bei dem mit der Zeit der Bergfried immer größer und der Rest der Burg immer kleiner wurde. Diese Anlagen wurden dann irgendwann auch nur noch als Donjon, also Turm, und nicht mehr als Burg bezeichnet. Es kann sein, dass Tolkien sich auf solche Turmbauten bezieht, wenn er von Türmen spricht. Auf jeden Fall sind viele von Tolkiens Türmen keine alleinstehenden Türme. Im Falle von Minas Tirith und Minas Morgul werden zum Beispiel ganze Städte als Turm bezeichnet. Natürlich gibt es auch Türme, die tatsächlich ein Turm sind, Amon Sul, auf dem ein einzelner Wachturm stand. Darüber hinaus finden wir aber auch Anlagen wie Isengard, die ziemlich nah an unserer Definition von Burg liegen. Aber nicht so benannt werden. Meiner Meinung nach beschreibt Tolkien sehr häufig Burgen, wenn er im Silmarillion von Türmen spricht. Er nennt sie nur einfach nicht so. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für den tollen Podcast bedanken. Viele Grüße, Merlin. Wusstest du, dass einer meiner ersten Hausarbeiten an der Schule, keine Ahnung, 5., 6. Klasse, Deutschunterricht, ich einen Aufsatz geschrieben habe mit Bebilderung über Burgen?
Oh.
Und ich weiß heute noch, wie das Was ist was Buch von Burgen aussieht, also wo sind die Burgen mit. Das hat sich so manifestiert in meinem Kopf, dass es absolut faszinierend ist. Also ja, Burgen waren früher mal meine große Leidenschaft.
Da wusstest du nicht, was der Donjon ist.
Das liegt mittlerweile 4 Generationen zurück, dass ich im Deutschunterricht einen Aufsatz über Burgen geschrieben habe.
In der altvorderen Zeit.
Ja.
Auf jeden Fall, jetzt wissen wir Bescheid. Feedback bezog sich darauf, dass ich gesagt habe, dass es bei Tolkien immer nur Türme gibt und keine Burgen. Jetzt haben wir also das Gegenargument, dass es vielleicht Burgen gibt, die nur Turm genannt werden. Ich habe nur eine Sache zu sagen, nämlich, dass ich nicht denke, dass im Fall von Minas Tirith und Minas Morgul der Turm die ganze Stadt bezeichnet, sondern dass die Stadt nach dem Turm benannt ist. Aber ansonsten habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann gibt es eine Folge von Nöll und Klö zu Folge 22, liebe Maria.
Guten Abend, liebe Maria. Guten Abend, lieber Tobias. Guten Abend, liebe Nöll und Klö oder Chlö. Danke für diesen wunderbaren Podcast. Ich fasse mich so kurz wie möglich. Die erneute Lektüre des Herrn der Ringe nach ausreichendem Verstehen und Durcharbeiten des Silmarillions soll ein echt geiles Erlebnis sein, auf das ich mich freue. Die Vorbereitung erleichtert ihr mir immens. Zur Folge. Ich hätte schwören können, dass ich in den Nachrichten aus Mittelerde gelesen habe, dass man das OE in Nirnaeth Anoidat wie Ö ausspricht, aber konnte es beim besten Willen nicht mehr finden. Tolkien Gateway stimmt mir immerhin zu. Habt ihr das irgendwen mal so sagen hören? Wie stehen LinguistInnen überhaupt zum Thema korrekte Aussprache toter Sprachen? Der Papst hält sich bei seiner Aussprache des Lateinischen ja auch nicht unbedingt an die echte lateinische Aussprache. Welche wäre das überhaupt? Zweite Frage. Ich bin beim Semaria-Bingo immer wieder überrascht, dass ihr offenbar keinen W8, einen achtseitigen Würfel im Hause habt. Irgendwie wäre ich davon ausgegangen, dass ihr zumindest rudimentäre D&D-Erfahrungen habt. Denke ich dazu sehr in Klischees. Oder spielt ihr eher DSA? Soll ich euch einen schicken? Ist natürlich für das Mikro ein Gräuel und vermutlich nicht so zufällig wie die Online-Varianten. Doch mal danke und liebe Grüße. Tobias, wo ist dein achtseitiger Würfel?
Ich bin so alt, ich habe damals auch das Original Dungeons and Dragons gespielt, bevor es dann AD&D wurde, um es dann nachher wieder D&D zu nennen. Ich überlege gerade ernsthaft nach einem achtseitigen Würfel. Also ich kenne den dreiseitigen, den sechsseitigen, den zehnseitigen und den 20-seitigen. Aber einen achtseitigen Würfel habe ich jetzt zumindest nicht vor meinem Auge, wie der aussehen sollte. Doch, natürlich. Und ich muss mit sich, ich habe gerade mal ein Google-Bild gesucht. Du hast vier oben, vier unten und es sieht halt eher aus wie zwei Pyramiden, die aufeinander geklebt sind. Und natürlich habe ich so einen Würfel zu Hause. Und ich habe nur total nicht mehr dran gedacht. Und weil du gesagt hast, für Mikrofon ist natürlich so ein Graus. Auf der anderen Seite, so einen echten Würfel, so ein Hintergrundgeräusch, ist natürlich auch nicht verkehrt. Also ich suche auf jeden Fall, heute gibt's ja kein Samaria-Bingo. Für die nächste Folge werde ich mir auf jeden Fall mal den W8 aus dem Schrank holen.
Wunderbar, damit wir schönes Würfelklackern haben.
Ja.
Ich besitze definitiv keinen, soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen besessen. Ich habe auch noch nie Dungeons and Dragons gespielt. Ich habe noch überhaupt noch nie irgendeine Art von Rollenspiel gespielt.
Okay.
Ich habe mich immer drum rumgedrückt. Und der Grund ist einfach, dass ich keinerlei Geduld besitze. Darum Rollenspiel nicht so nicht so das beste Unterhaltungsmedium für mich ist.
Ja, so hat jeder natürlich seine eigenen Vorlieben. Oder wie man es auch immer nennen möchte.
Apropos Vorlieben.
Ganz kurz, Dungeons & Dragons ist ja der Grund, warum ich jetzt hier sitze. Weil Dungeons & Dragons hat mich ja zu dem Hobbit gebracht über einen Charakter namens Gandalf, der mich immer aufgeregt hat. Damit bin ich zum Herrn der Ringe gekommen, damit bin ich zum Schicksalsfest 2003 gekommen und damit bin ich dann auch zu DTG gekommen. Es fing alles mit einem Würfelwurf an.
Schon damals stand das Silmarillion-Bingo in deinen Sternen geschrieben.
Ja. Wir müssen uns dann natürlich nur überlegen, wenn wir mit dem Silmarillion durch sind, wo ist ja irgendein anderes Bingo, also ein etwas allgemeintauglicheres Bingo überlegen.
Für das nächste Buch?
Ja, generell, dass man dann halt einfach auch sich ein Bingo da draußen überlegt und auch wir, dass man im Prinzip so generell auf Tolkiens Werke, also Foreshadowing ist ja wahrscheinlich nicht nur im Silmarillion der Fall.
Also ich habe auch den Eindruck, man könnte ziemlich viele Felder vom Silmaria-Bingo auf den Herrn der Ringe übertragen.
Richtig, aber man
vielleicht
kann
ja, nicht die Nachtigallen, aber...
Ja, also man, wie gesagt, man kann ja überlegen, man kann ja so ein, zwei spezielle pro Buch ja auch gerne einbauen. Ich bringe auf jeden Fall die restlichen Sumaria-Karten, Sumaria-Bingo-Karten mit zum Tolkien-Tag, wenn noch keine hat, kann sich da also gerne bei uns noch eine abholen. Und dann machen wir für das nächste Buch, überlegen wir uns was Neues und dann wird es auch ein wenig anders strukturiert und dann kann man die vielleicht als kleines Päckchen einfach sich holen. So mit 10 Karten, die schon voll fertig geschnitten sind und solche Sachen.
Cool.
Das überlegen wir uns dann aber, wenn wir den großen Recap zum Silmarillion machen. Die 48-stündige Sendung.
Oh ja, auf jeden Fall. Oh, das wollte ich eigentlich am Anfang noch erwähnen. Das sollten wir vielleicht auch machen, wenn wir mit dem Feedback fertig sind. Und, erinnere mich bitte gleich, dass ich noch was sagen wollte.
Gut. Maria, du wolltest nachher noch was sagen.
Nee, jetzt wollte ich erst die Frage 1 aus dem Feedback beantworten.
Ach so.
Apropos Vorlieben.
Ja.
Da ging es ja um Sprachen und das ist, wie wir alle wissen, meine einzige Vorliebe im Leben. Ob man das OE in Nirneth Anoidat nicht als Ö, also Nirneth Anödiat aussprechen sollte. Ich habe das versucht zu finden, also in Nachricht aus Mittelerde habe ich es nicht gefunden. Also zumindest in meinen Ausgaben ist auch gar keine Ausspracheanleitung drin. Aber wenn da eine drin ist, ist das vermutlich die aus dem Herrn der Ringe, weil die ist auch im Silmarillion drin. Und im Herrn der Ringe steht einfach nur, dass das OE ein Diphthong ist und man ihn wie Oi aussprechen kann, wenn man nicht Oi sagen möchte. Aber tatsächlich sagen mehrere Webseiten, also sowohl Tolkien Gateway als auch Wikipedia als auch Adalambion, dass es eine Aussprache Ö gab, die dann im dritten Zeitalter aber mit Ö, mit E zusammengefallen ist und dass die Erit, also die Berge, die man überall als Erit Lu und so weiter findet, eigentlich die Öret sind. Und das hat Tolkien irgendwie geändert. Aber das Problem ist, all diese Webseiten geben keine Quelle dafür an. Beziehungsweise eine Webseite, ich glaube, es war Wikipedia, verweist auf David Salo. David Salo ist der Typ, der für den Herrn der Ringe die Sindarin-Sachen übersetzt hat. Da finde ich es aber auch nicht, also nicht unter der angegebenen Quelle, auf der angegebenen Seite. Von daher weiß ich nicht, woher diese Information stammt, aber vielleicht findet ja irgendjemand im Discord das. Und das ist eine super Überleitung, denn ich wollte über den Discord reden.
Ja, ich auch.
Unser Discord ist leider, nicht leider, er ist etwas implodiert.
Ja, explodiert.
Ja, ich weiß nicht, also er explodiert, aber dabei implodiert, weil ich komme abends dazu, mir das anzugucken und da sind da 45 neue Nachrichten und alle sind mindestens 20 Zeilen lang.
Was absolut geil ist.
Ja, aber es ist halt nicht so geil, wenn man die Sachen noch nachlesen muss.
Richtig, darum gab ja auch schon den Hinweis im Discord. Wie gesagt, das ist ja nicht nur der Discord von Simaria, sondern ja im Prinzip von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mit allen Podcasts, mit allen Projekten. Und wenn man sich einfach über Tolkien austauschen möchte, kann man das da machen, auch über die Serie und Co. Und darum hatten sie erst vorgeschlagen, sie machen Threads auf im Feedback. Und dann meinte ich, ja, es gibt halt Leute, die schalten den Feedback-Kanal einfach stumm, weil sie sagen, sie hören den Podcast nicht. Aber das, was die Leute da ja schreiben und die Gedankengänge, die sie ja haben und wie sie ja diskutieren, das ist ja auch für Menschen interessant, die jetzt vielleicht den Podcast nicht hören, sich aber mit Silmarillion auseinandersetzen oder mit den späteren Werken. Deshalb wäre eigentlich mein Vorschlag, dass man diese Diskussionen über einzelne Themen, sofern es über das Feedback hinausgeht, so nach dem Motto, wir stellen die Frage, was haltet ihr von Thor oder von Thingol oder weiß Denker was, dann kann man das ja da gerne reinschreiben. Wenn es dann aber in die Diskussionen gibt, dann kann man solche Sachen ja wunderbar im Bereich Sekundarliteratur führen. Macht da einfach einen Thread auf und jeder, der sich halt für die Sekundarliteratur interessiert, taucht dann halt damit ein und hat es halt den Anschein, dass halt auch wirklich mehr auf diesem Server passiert und wie gesagt, vor allem Leute. Ich habe ja auch lange Zeit den Kanal stumm geschaltet, als ich damals so gespoilert wurde und ich mich ja echt geärgert hatte. Habe ich gesagt, so, ich will gar nicht mitkriegen, was in diesem Teil passiert, weil ich halt nicht gespoilert werden möchte. Und das hat sich dann ja auch irgendwann gelegt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Annika, weil einfach eben so viel da drin geschrieben wird, den Kanal stumm geschaltet hat. Das ist halt einfach schade für die Diskussion, weil sie jetzt zum Beispiel die Diskussion nicht mitkriegt. Weil am Anfang war es ja wirklich so, dass unglaublich viel ja auch zur Sendung geschrieben wurde. Das heißt, wir müssen da irgendwie so einen Mittelweg finden.
Hm. Ja, ansonsten könnte man vielleicht noch einen neuen Kanal aufmachen im Discord, der irgendwie Silmarillion-Diskussion heißt, ich weiß nicht.
Ja, aber wir haben ja die Sekundarliteratur. Und wenn aber man meinst du,
ist das nicht eher Primärliteratur, wenn man über Silmarillion redet?
Man kann es natürlich auch unter Primärliteratur packen. Ich weiß nicht, warum ich gerade auf Sekundärliteratur gekommen bin. Aber ja, man kann das, also es gibt ja schon Foren und es gibt auch mit Sicherheit viele Menschen, die sich daran an der Diskussion noch beteiligen wollen. Und es sind ja auch manchmal echt irrwitzige und coole Gedankengänge oder Einsichten, die sich ja nicht oft zwangsläufig auf die Sendung beziehen, sondern ja generell zum Silmarillion passen. Und da finde ich es eigentlich schade, wenn das in Anführungszeichen im Feedback-Kanal versauert. Und wie gesagt, Feedback an uns erreicht uns eigentlich nicht mehr, weil die schiere Masse an Kommentaren da einfach kontraproduktiv ist.
Also wir müssen das irgendwie auseinanderdröseln. Also bitte habt weiter Diskussionen, aber vielleicht irgendwo.
Ja, wie gesagt, sie sind ja schon dabei. Da bist du schon wieder nicht mehr auf dem aktuellen Stand, Maria.
Es tut mir leid, ich muss arbeiten, weißt du?
Meinst du ich nicht?
Nee, du sitzt doch den ganzen Tag nur am Computer.
Ich stehe.
Oh, hast dich abgegradet.
Schon lange, seit Anfang des Jahres stehe ich eigentlich 8 Stunden am Tag am Schreibtisch. Vielleicht vergesse ich immer, dass ich noch runterfahren kann. Aber gut, wir schweifen ab.
Ich wollte noch eine Sache dazu sagen.
Gerne.
Falls ihr im Discord Feedback geschrieben habt zur letzten Folge, zu der über den Untergang von Doriath, bitte tut mir den Gefallen und schickt ihr uns nochmal über die Webseite über simaria.de. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Da gibt es ein Formular, wo ihr das eintragen könnt. Denn ich werde es nicht mehr finden. Ich werde die 2000 Nachrichten nicht durchgehen und nach Feedback suchen. Das ist weit außerhalb meiner Kapazität. Und da, ich weiß, dass einige Leute echt nette Sachen geschrieben hatten, schickt das bitte einfach nochmal über die Webseite. Und dann können wir es auch nächste Folge besprechen. Und jetzt noch ein Feedback zu einer Allgemeinsache von Robert.
Darfst du gerne vorlesen? Nein, du darfst gerne.
Nun zu einer Frage, die mich schon seit einigen Folgen beschäftigt. Hinweis aus der Redaktion. Robert hatte mehrere Fragen gestellt. Ich habe jetzt die rausgesucht, die ein bisschen allgemeiner ist. Ich frage mich nämlich, wie die Elben und alle anderen Völker zum Königtum gekommen sind. Das fällt irgendwie vom Himmel und ist wie ganz selbstverständlich da. Doch bei der großen Wanderung der Elben gen Westen gab es drei Führer, Anführer, Ingwe, Finwë und Elwë. Das ergibt sich ja aus der herausgehobenen Stellung, weil sie ja mit Orome nach Valinor ziehen und dann die meisten ihrer Stämme überzeugen, mit Orome nach Valinor zu ziehen. Das tat sie noch als Botschafter. Und sie sprachen zu ihrem Volk und rieten dem Aufruf der Valar zur Folge zu leisten. Das ist aus dem Silmarillion. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es einen Stammesrat gab und im Konsens gesagt wurde, organisier mal die Reise und halte den Kontakt zu Orome. Wir unterstützen dich bei Bedarf. Wobei es kurz darauf im Text schon heißt, dass die meisten durch die Worte ihrer Fürsten gewonnen wurden. Ruckzuck vom Botschafter zum Fürsten. Ingwe wird irgendwie sogar kurz danach als der höchste Fürst des ganzen Elbengeschlechts bezeichnet. Vielleicht ist das aber auch eine Foreshadowing-Aussage. Auf Seite 64 wird dann auch Olwë zum Fürsten. Im Kapitel von Thingol Melion wird dann beiläufig erwähnt, dass Olwë König der Teleri wurde. So als wäre auch Elwë vorher schon König gewesen. Im Kapitel von Eldamar und den Fürsten Eldalie ist Finwë schon König der Noldor. Was mich dabei wundert ist, warum aus der paradiesischen Welt am Kuivien-See ein Erbkönigtum entstanden ist, wie sich später bei den Söhnen Feanors zeigt. Es hätte ja auch demokratischer zugehen können oder die jeweiligen Führerinnen hätten nur auf Lebzeit gewählt werden können oder bis sie keine Lust mehr auf das Amt haben oder wegen Unfähigkeit abgewählt werden. Und alle anderen Völker, Menschen, Zwerge, sogar die Adler, haben Könige und Häuptlinge. Kirstin, meine Frau, Sprachwissenschaftlerin, Anglistin und Tolkien-Freundin, meinte, dass es wohl an Tolkiens Legendenideal liegt. In ordentlichen Legenden und Sagen gibt es nur Könige. Wie ist deine Einschätzung dazu? Weißt du Näheres, warum Tolkien im Legendarium nur Könige auftauchen lässt, mit den großen Ausnahmen des Auenlands und der Ents von Fangorn? Zum Schluss doch eine Idee fürs Bingo. Wobei ich nicht weiß, wie oft das noch vorkommen wird. Zwei bringen sich gegenseitig um. Wie zum Beispiel Huron und Karkaroth, Werwolf und Felagund. Ich bin mit meiner Familie auch auf den Tolkien-Tagen. Ich hoffe, wir werden uns sehen. Beste Grüße auch an Tobias. Robert.
Danke. So, jetzt musst du kurz eben warten, liebe Maria, weil die Küche hat geliefert.
Hallo,
Anni. Vielen Dank, liebe Küche.
Sehr gerne.
Die Küche kann sprechen.
Die Küche kann sprechen. So, oh Gott. Gut, dann schieben wir ein. Was für ein Tee hast du denn?
Oh Gott, die Folge ist jetzt schon völlig chaotisch. Ich habe eine Folge namens Kaminknistern. Einen Tee namens Kaminknistern.
Nicht nur die Folge, schon die Reihenfolge ist, ja. Ich habe Ingwer und Elan. Das ist natürlich für eine Feedback-Folge genau das Richtige.
Aber wonach schmeckt Elan?
Es ist eine Früchte-Gewürztee-Mischung. Mehr steht nicht drauf.
Okay, bei mir ist drin Hagebutten, Äpfel, Hibiskus, Orangenschalen, Ceylon-Zimt, ätherische Öle, Orange und Vanille.
Gut, ich bin mal gespannt. Ich lasse ihn jetzt ziehen. Gut,
während ich mit Elan die Frage beantworte.
Sehr gut, danke.
Und da mir auffällt, dass ich bei der letzten Frage gar nicht alles beantwortet habe, die ersten schalten schon ab. Aber, oder hast du etwas zu Königin zu sagen, Tobias?
Nee.
Okay.
Max verburgen, aber keine Könige.
Also lieber Robert, ich denke, deine Freundin hat komplett recht. Es liegt einfach am Genre, in dem Tolkien schreibt. Da gibt es eben Könige, die halt irgendwie vom Himmel fallen. In der Hintergrundgeschichte gibt es Gründe, warum ausgerechnet die drei, also Ingwe, Finwë und Elwë, die drei, warum die ausgerechnet Könige sind. Und das liegt daran, in einigen Schichten der Werksgeschichte sind die quasi die Stammväter, aber nicht in allen. Manchmal werden die einfach ausgewählt, weil sie irgendwie die Nobelsten sind. Und dann werden sie dadurch, dass sie ausgewählt werden, werden sie zu Königen. Es muss einfach Könige geben, denn Demokratie kommt Tolkien nicht so häufig in die Tüte. Und das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Du hast es ja eh schon so schön ausgeführt.
Danke, danke.
Das war's dann mit dem Feedback zu alten Folgen. Könnten wir jetzt einsteigen ins Feedback zur Turin-Folge.
Stimmt, da war ja was.
Ja, wir haben ganz viel Feedback bekommen, sowohl vor der Folge, was mich nicht erreicht hat aufgrund der E-Mail-Sache, als auch hinterher. Und ich habe die Sache jetzt chronologisch aufgelistet, also im Sinne von, wie das Feedback zur Handlung passt. Am Anfang gibt es aber noch am Anfang kommt ein allgemeines, langes Feedback von Eifelsteiger, einer der Menschen aus dem Discord. Tobias, möchtest du jetzt Feedback vorlesen?
Nö, oh Gott, das ist ja wirklich lang. Kann ich mal, ich kann es jetzt kurz in ChatGPT reinschmeißen und sagen, bitte fasst mir das auf drei Zeilen zusammen.
Nein.
Doch, das kann ich schon.
Eifelsteiger hat sich Der Eifelsteiger hat sich da Mühe gegeben. Du liest das jetzt vor, Tobias.
Es gibt so ein wunderbares Meme. Wie gesagt, es ist ja eine chaotische Folge, da kommt es darauf auch nicht mehr an. Siehst du im Prinzip jemanden vom Rechner sitzen, also so ein Cartoon, zu sich zu seinem Kollegen gucken und sagen, ey, guck mal, ich habe ChatGPT diesen einen Bullet Point gegeben und er hat diese lange E-Mail draus gemacht. Da denkt der Kunde jetzt mit Sicherheit, wie gut wir sind. Dann siehst du das zweite Feld, ähnliche Szene halt, nur beim Kunden. Guck mal, ich habe ChatGPT diese lange E-Mail gegeben und er hat mir es auf diesen einen Bullet Point reduziert.
Das kenne ich, das Meme.
Sehr gut. Falls ich es finde, packe ich es euch in die Show Notes, falls ihr es überhaupt noch zuhört. Also Eifelsteiger sagt, hallo Silmaria. Im letzten Podcast wurde ich öfter als Eifelsteiger erwähnt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Als alter Streber habe meine Hausaufgaben natürlich schon gemacht und folgende Gedanken zur nächsten Folge aufgeschrieben. Als ich die Geschichte von Turin in Kapitel 21 des Silmarillions zum ersten Mal las, habe ich sie sehr gerne gelesen. Warum? Es ist eins der wenigen Kapitel, die man stressfrei lesen kann, weil die Handlung so sehr in den Vordergrund rückt und weniger Namenslisten, Stammbäume, Landschaften, also das ganze Schöpfungsgeschichtliche. Ich habe die Geschichte dann nochmal in Nachrichten aus Mittelerde gelesen und da kam sie mir schon unangenehmer rüber und ich wusste noch nicht, warum das so war, denn es lag nicht an ihrer literarischen Kraft. Nun habe ich die Geschichte zur Vorbereitung auf die Folge von Silmaria nochmals gelesen und nun verstehe ich, was mich hier umtreibt. Stolz und Dummheit gehen oft sehr eng, Hand in Hand durchs Leben. Turin ist schön und stark und er ist stolz, oft dumm und ganz sicher ein zutiefst unsozialer Mensch. Er ist ein Mensch, den niemanden im Privatleben gerne um sich hat. Er mag sich selbst auch nicht. Immer wieder versucht er sich von seinem bisherigen Ich zu lösen. Wie viele Namen gibt er sich? 7? Seine wichtigen Entscheidungen sind oft egoistisch. Natürlich nicht immer. Schließlich zieht er aus, um für die Gemeinschaft den Drachen zu töten. So eindimensional zeichnet Tolkien keinen Charakter. Aber Turin tut viele Dinge, die Menschen mit Menschlichkeit nicht tun sollten. Von Seoros wird er mit Worten verletzt. Kinder würden nun ein Förmchen nach Seoros werfen. Erwachsene nicht. Turin jedoch wirft einen Becher aus Metall und verletzt Seoros körperlich. Was für ein widerlicher Sadist muss man eigentlich sein, um einen nackten Menschen durch den Wald zu hetzen, bis dieser Mensch panikartig in eine Schlucht stürzt. Wer nun denkt, Pech für Seoros, dumm gelaufen, hat ebenfalls ein hartes Herz. Denkt an Bilbo und Frodo, die Gollum verschonten. Doch in dem Stolz seines Herzes weigerte sich Turin, die Verzeihung des Königs anzunehmen. Da hat man Thingol einmal einen lichten Moment und es nützt nichts. Aus meiner Sicht Thingol eine tragische Figur des Kapitels. Wieso schließt Turin sich einer Gruppe an, die unterschiedlos Orks, Menschen und Elben jagt? Was sagt uns das über Turin? Nichts Gutes, wie ich finde. Wieso jagt man Kleinzwerge? Nur weil sie weglaufen? Jetzt hat Turin nicht selbst auf die Zwerge geschossen, aber hinterher hat er als Hauptmann den Todesschütz nicht bestraft. Moralisch ist Turin also verantwortlich. Turin fängt also einen kleinen Zwerg. Wieso muss Mim um sein Leben betteln? Wieso muss jemand ein Lösegeld zahlen? Vielleicht, weil Mim bedroht wurde, getötet zu werden? Vielleicht, weil Mim entführt wurde? Beides unmenschlich. Turins Tun scheint gnädig, aber es ist es nicht. Denn er kann nur gnädig sein, weil er vorher böse war. Ich denke, wir sind uns einig, dass die Tötung von Brandir ein kaltblütiger Mord war. Fraglich nun, das soll alles Morgoths Schuld gewesen sein, weil er Hurin und die Seinen verfluchte, kann ich mir nicht vorstellen. Denn er hatte ja auch ab und an die Möglichkeit, sich für das Gute zu entscheiden. Ein Lichtblick, er trifft seine Schwester. Gut, er erkennt sie nicht, schwamm drüber. Und hilft ihr mit seinem Mantel, Wärme in der Hütte und Essen. Endlich mal ein guter Turin. Hier hätte er sich den Namen Helfer der Schwachen nennen sollen und dabei hätte es bleiben sollen. Wir erfahren weiterhin, dass Elben ihn unbekannten Zwergen jagen. Was ist eigentlich mit den Elben los? Warum flieht Morwen so spät? Hurin hatte ihr anders geraten. Sie hätte mehrfach mit den Elbenbooten Thingols nach Doriath reisen können. Die Brücke wird nicht eingerissen, weil Turin stolz und streng geworden ist. Finde ich insofern falsch, weil er das von Anbeginn war. Warum sollte man auch auf einen Valar Ulmo hören? Keine Ahnung, die Valar. Melians Rat wurde natürlich wieder abgelehnt, als Beleg dennoch das schwarze Schwert nahm. Apropos Beleg. Wieso sagt er seinen Leuten nicht, dass er sie verlässt? Im Winter ward er vermisst und kehrte nicht mehr zu ihnen zurück. Was sie da wohl gedacht haben? Gruß, Eifelsteiger.
Ja, ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung des Kapitels mit moralischer Einordnung. Denke, das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass der Grund für die meisten, oder die Antwort auf die meisten Fragen ist Stolz. Also Thorin tut all diese Sachen, weil er irgendwie einen Stolz hat, den er irgendwie verteidigen will. Er schließt sich ja zum Beispiel der Bande von den Ausgestoßenen an, weil er nicht zurück möchte nach Doriath und das so ungefähr die einzige Möglichkeit ist, wie er überleben kann in der Wildnis. Dann nimmt er Lösegeld vom Meme, weil er den Stolz hat, dass er mit dem Zwerg machen kann, was er will. Weil Meme ist ihm völlig ausgeliefert. Und auch Morwen bleibt erstmal in ihrem Haus, weil sie einen Stolz hat und irgendwie sich da alleine durchschlagen möchte, vielleicht auch unabhängig davon, dass sie vielleicht auch auf Hurin wartet und hofft, dass er zurückkommt.
Also ich finde, er zitiert mich ja, weil ich ja gesagt habe, im Prinzip schwamm drüber und als es um die Jagd geht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass so ein Charakter ein Buch in vielerlei Hinsicht natürlich auch gut tut, weil wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wäre das in Marillion mit Sicherheit sehr langweilig. Also noch langweiliger, als ich es vorher schon empfunden hatte, was sich ja dank dir dankenswerterweise jetzt geändert hat. Aha. Ja, gerade noch die Kurve bekommen, Maria, ich weiß. Also du hast zum einen brauchst du solche Figuren, um die Sachen halt interessanter zu machen. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich immer wieder dieses Facepalm-Moment hatte. Was ich jetzt so nicht verstanden habe und obwohl ich es ja vorgelesen habe, am Anfang fand er die Geschichte gut und nachher nicht mehr. Jetzt war mir nicht bewusst, wieso.
Das sagt er, glaube ich, auch nicht so direkt. Ich lese jetzt mal raus, dass er einfach gemerkt hat, wie moralisch verwerflich das alles irgendwie ist. Eine Sache, die mir dazu noch einfällt.
Ja?
Ja. Ich hätte jetzt was anderes noch gesagt, also wenn du noch den Punkt weiter ausführen willst.
Ich hätte jetzt einfach gesagt, wenn man sich Game of Thrones anguckt, da gibt es Charaktere, die genauso handeln. Und auch das lieben die Leute in gewissen Zügen. Ich nicht, ich kann mit der Serie und dem Buch nichts anfangen. Aber diese Verkommenheit und dieses, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber dieses asoziale Verhalten, das antisoziale Verhalten, ist ja auch das etwas, was die Leute in den Bann zieht. Und ich fand, es war ein bisschen too much, aber ich fand das gerade ein wenig erfrischend, dass es halt mal ein Kapitel gab, das sich so auf eine Person fokussiert hat, die halt einfach so mit Anlauf gegen die Wand läuft. Und immer und immer und immer wieder.
Ja, was ich aber denke, ist, dass, also wir wissen gar nicht so genau, wie Tolkien viele von diesen Handlungen bewertet oder wie die innerhalb der Geschichte bewertet werden. Also zum Beispiel als Thorin Saros durch den Wald jagt, wird er nicht dafür bestraft, weil Saros ihn provoziert hat. Und dann wird gesagt, ach ja, er hat ihn provoziert, da ist es okay, Leute mit Metall zu bewerfen und durch den Wald zu jagen. Auch als Thorin dann in Nargothrond ist, wird ja gesagt, oh, er ist aufgestiegen irgendwie in der Gunst des Königs und er hatte dann die Macht, Dinge zu entscheiden und hat sich für das entschieden, was er denkt, was das Wichtigste ist. Ich glaube, ich hatte auch irgendwo in Sekundärliteratur zu Thorin gelesen, hat jemand geschlussfolgert, also Thorins Problem ist halt, dass er hitzköpfig ist. Dass er versucht, das Richtige zu tun, aber nicht genug darüber nachdenkt, was das für Konsequenzen hat und dann einfach irgendwas tut. Wie zum Beispiel mit dieser Brücke, die er dann aus Stolz nicht einreißen lässt und aus Stolz vermutlich auch bauen lässt. Aber vor allem deshalb, weil er denkt, es ist das Richtige. Aber er denkt halt nicht die Sachen nicht zu Ende. Und das tut er gleich mehrmals. Ganz am Anfang hat der Eifelstarke ja auch geschrieben, das kann doch nicht alles irgendwie der Fluch von Morgoth sein. Und wir hatten ja gesagt in der Folge letztes Mal, dass Morgoth eigentlich gar nichts tut, sondern einfach irgendwie den Dingen ihren Lauf lässt, unterstützt durch Glaurung. Aber eigentlich macht Thorin doch sehr viel selbst, einfach dadurch, wie er irgendwie charakterlich aufgebaut ist und auch geprägt ist von frühester Kindheit. Es wird ja auch gesagt, zumindest in die Kinder Hurins wird gesagt, dass er eigentlich ist wie seine Mutter, nämlich stolz und ein bisschen kalt vielleicht auch. Also
ja.
Ich weiß nicht.
Aber wie gesagt, da hatten wir es ja beim letzten Mal schon drüber. War auf jeden Fall ein interessantes Feedback.
Okay, dann steigen wir jetzt mal ein. Und das erste Feedback, was sich quasi so in den Handlungsrahmen einordnet, ist von Bleiriode oder so ähnlich. Bleiriode? Ich weiß es nicht. Auf Twitter. Da geht es um die Krankheit, die da aus dem Norden kommt. Was in Silmarillion nicht drin ist, sondern nur in Kinder Hurins. Und da hatte Tobias gesagt, dass ihn das an Giftgas erinnert. Und Bleiriode schreibt 3 von 3 Silmaril. Aber meine Interpretation von Lalaiths Tod musste ich eher an die spanische Grippe denken als an Giftgas. Und da hat er noch so, oder sie hat noch so ein Bild angehängt mit einem über die von der spanischen Grippe, wo ganz viele Leute in Krankenhausbetten liegen. Und die spanische Grippe war ja auch zu Tolkiens Jugend, frühen Erwachsenenalter in Europa aktiv.
Ich hatte im Nachhinein noch mit Annika in dieser Folge, auch bekannt als die Küche, gesprochen. Und es war, glaube ich, Senfgas, was es seinerzeit gab. Also es ist nicht klar, ob Tolkien, weil ich glaube, es war ein, zwei Jahre nach Tolkiens Einsatz an der Front. Ich habe es schon wieder erfolgreich vergessen. Aber es ist klar, dass Tolkien von diesen Senfgasangriffen unterrichtet und informiert war. Also das war halt auch etwas, was er ja, was nicht nur während seiner Jugendzeit ist, sondern während dieser kompletten Kriegsphase, die ja, wenn man sich Tolkiens Werk anschaut, ihn ja definitiv auch geprägt haben. Wobei, ich glaube, für den Tod ist es nachher egal, ob es die spanische Grippe oder Senfgas ist. Tot sind sie beiden und bei der einen vielleicht qualvoller als bei der anderen. Aber beides wollen wir eigentlich nicht.
Nee, in der Tat, das wollen wir beides nicht. Okay, dann geht's jetzt über Morgoths Fluch. Das ist diesmal aus Discord. Tobias, möchtest du vorlesen, was Florian geschrieben hat?
Nein, du darfst jetzt ein bisschen vorlesen. Ich hatte gerade Eifelsteiger und ich habe auch schon fast eine heisere Stimme. Und nach den 120 Zeichen Twitter darfst du gerne noch Florian und Jaro lesen.
Okay, dann lese ich Florian vor. Ich finde die Interpretation am interessantesten, dass Morgoths Fluch keine magische Kraft hatte, sondern dass er nur vorausgesehen hat, was passieren wird, wenn er entsprechend in Thorins Leben eingreift. Das wäre ein weiterer Versuch, Melkors Ero nachzuahmen, als Herr über das Schicksal. Aber letztendlich ist es wie immer nur eine Korrumpierung von schon existierendem und keine Schaffung eines neuen eigenen Schicksals. Und dazu hat Dero dann geantwortet, überspitzt gesagt also nicht, ich Morgoth verfluche dich und dank meiner Zauberkraft wird dein Leben und das deiner Nachkommen den Bach runtergehen, sondern ich Morgoth werde persönlich dafür sorgen, dass dein Leben und das deiner Nachkommen den Bach runtergeht. Somit wäre der Fluch eine Art Machtdrohung und auch ohne den Fluch hätte Glaurung ganze Arbeit geleistet. Als Handlanger Morgoth, während er bequem in Angband auf seinem Thron sitzt. Hm. Ja, also das Fazit hat man eigentlich auch gezogen, wie ich eben schon gesagt habe.
Ja.
Wobei mir dazu gerade einfällt, ob man natürlich auch generell darüber philosophieren könnte, zum Beispiel in Discord, ob Flüche bei Tolkien überhaupt irgendeine Macht haben. Weil es wird ständig, werden Leute verflucht. Gibt es irgendeinen Fluch, der tatsächlich mal wirkt am Ende? Also es gibt Prophezeiungen, die aufgehen am Ende, aber Flüche? Naja, also doch, der Fluch über die Noldor, der geht auf. Aber der wird ja auch von einem Valar gesprochen. Also, naja, obwohl, wenn Morgoth keine Macht hat, dann hätten die Valar ja auch keine Macht, solche Sachen wahr werden zu lassen. Naja, ihr könnt ja mal nach Beispiel überlegen, für Flüche, die tatsächlich wahr wären, die tatsächlich also Macht besitzen und nicht nur irgendwie eine Machtdrohung sind, wie Dero schreibt, und uns das dann gerne auf irgendeinem Weg kommunizieren.
Jo.
Okay, soll ich weiter vorlesen?
Also dann hat Dirio noch etwas geschrieben zu Seoros Tod und dem Kommentar von Tobias, dass ihm das gegen sein Empfinden geht, ist mir eine Frage eingefallen. Wie sieht es mit der Rechtsprechung, ich erkläre gleich, warum ich lache, dem Rechtsempfinden, auch dem, was in der damaligen Literatur dargestellt wird, zu Zeiten Tolkiens aus? Erster und Zweiter Weltkrieg und die Zeit dazwischen. Vielleicht empfinden wir das anders als zu Lebzeiten von Tolkien. Ich weiß es nicht, kann mir aber gut vorstellen, dass damals Vergehen und Verbrechen härter und mitleidloser bestraft wurden als heute. Es geht mir natürlich auch gegen den Strich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Tod von Seoros dramaturgisch Thurins Entschluss bestärkte, nicht nach Doriath zurückzukehren. Hätte Seoros überlebt, wäre er bestimmt von Thingol bestraft worden und hätte sich vielleicht auch bei Thurin entschuldigen müssen. Es wäre wohl gar nicht erst zur Flucht gekommen. Aber so ist ein unumkehrbares Ereignis eingetreten, dem sich Thurin mit seiner Teilschuld stellen müsste, auch wenn er begnadigt wurde. Da ist es leichter, bei den Räubern zu bleiben, dessen Oberhaupt er mittlerweile ist.
Ja, dabei hatten wir eben ja schon kurz gesprochen.
Ja.
Warum hast du gelacht, Tobias?
Ich wusste nicht, wie weit er das mit dem Rechtsempfinden hatte. Annika und ich hatten vor einigen Jahren, also ich habe die Idee schon, hatte ich schon vor 10 Jahren, einen Vortrag, / eine Art Schauspiel zu machen, was das Rechtssystem betrifft. Und zwar war die Idee herzugehen, und du kennst die Szene, als Saurons Mund nach vorne kommt und im Prinzip die Sachen zeigt und im Film dann ja Aragorn ihn bedroht und ihn ja eigentlich töten möchte. Und da war im Prinzip...
Tötet ihn doch auch im Film, oder nicht? Ich glaube, er tötet ihn sogar im Film, oder
ich
nicht?
Ich sag ja, im Film. Also, aber ich meine, kurz bevor er ihn tötet. Und dann wäre halt im Prinzip so ein Cut. Und dann treten Annika, also sind Annika und ich als die Anwälte des vermeintlich Bösen aufgetreten, haben Ero angerufen, das höchste Gericht, und wollen hier mal klarstellen, dass die vermeintlich Guten eigentlich die Bösen sind und die vermeintlich Bösen eigentlich die Guten sind, weil es gibt ja ganz viele Gründe. Sauron möchte einfach nur sein Eigentum wieder haben. Was Isildur damals gemacht hatte, war schwere Körperverletzung mit temporärer Todesfolge inklusive Raubmord. Und so, und da hatten wir im Prinzip mal so den kompletten Herrn der Ringe und den Hobbit analysiert und geguckt, welche Straftaten eigentlich welche Parteien wie gehen und wie man es entsprechend verargumentieren konnte. Und am Ende stand halt im Prinzip die Frage an das Publikum, würde eine solche Klage erstmal prinzipiell zugelassen werden oder würde das Publikum die Klage ablehnen? Und das war halt eine super interessante Diskussion. Und darum musste ich gerade schmunzeln, als das Thema Rechtsprechung und Rechtsempfinden. Und ich dachte, es geht um in Mittelerde, aber er bog dann leider in Anführungszeichen zu Tolkiens Lebzeiten ab.
Schade, jetzt müssen wir uns mit Geschichte befassen.
Ja, aber ich bin zwar aktuell sehr gerade, weil der Tolkien Estate und Amazon wird ja gerade verklagt, da bin ich natürlich in den Tiefen der Gerichtsakten eingetaucht, aber wie es jetzt 1916, 17 aussah, oder beziehungsweise da war ja Tolkien im Krieg, wann immer er die Zeilen geschrieben hat, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass sie allzu anders sind, als sie es heute sind. Also nicht rudimentär härter.
Ich habe keine Ahnung. Also, wie ich ja eben schon sagte, wir werden nicht immer ganz genau aufgeklärt, wie Tolkien Sachen bewertet. Ob er sie als okay bewertet, wenn man Leuten Becher an den Kopf schmeißt, weil sie deine Mutter beleidigt haben. Ich finde es echt schwierig zu sagen, was Tolkien dachte. Genauso wie die Sache mit dem Lösegeld, warum Mim dieses Lösegeld zahlen muss. Findet Tolkien das gut, dass er das macht? Findet er schlecht? Wir wissen es irgendwie nicht so ganz. Und das ist echt aus der Retro-Perspektive echt schwer zu sagen, häufig, finde ich.
Die Frage ist aber auch, müssen wir es wissen? Also muss alles einen tieferen Sinn haben oder kann man es nicht einfach auch als Teil einer Geschichtserzählung? Also muss jedes Handeln immer eine tiefe Sinnhaftigkeit bei Tolkien hervorgerufen haben?
Nö.
Vielleicht also, hat er es auch einfach nur stilistisch gesagt, geschrieben.
Also aus literaturwissenschaftlicher Sicht und dem Tod des Autors müssten wir uns ja eh egal sein, was Tolkien schreibt. Nicht, was Tolkien schreibt, sondern was Tolkien denkt dazu. Weil es geht ja dann um Anwendbarkeit auf unser Leben und so weiter. Von daher können wir sagen, wir finden es nicht okay, wenn man Leute mit Bechern beschmeißt. Können sagen, wir finden es okay, wenn man Leute mit Becher beschmeißt und Tolkien kann nichts dagegen tun.
Na gut, lass mal weitermachen. Wir haben ja noch ein paar Punkte vor uns und die Uhr tickt unaufhältlich vorwärts.
Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Okay, das nächste Feedback kommt von Katrin. Und sie hat geschrieben, ich habe überlegt, ob die Elben Thorin dafür schätzen, wie extrem er unter dem Fluch von Morgoth gelitten hat, weil sie das so in etwa mit ihrem Leid durch Fëanor Spur gleichsetzen. Ob das jetzt aus Elronds Sicht so stimmig ist, weiß ich nicht. Um mich nicht extrem zu spoilern, habe ich dessen Verwandtschaftsverhältnisse bisher ignoriert. Aber Fëanor hat ja auch extrem viel Leid gebracht mit seinem Schmur. Und vielleicht ist es so gemeint, dass sie eben durch ihr langes Leben und entsprechend andauernden Leiden denken. Nur ihr mit einem Schicksal wie Thorin könnt ihr es ansatzweise nachfühlen und fühlen sich allein von ihm verstanden. Naja, vielleicht geht es auch etwas zu weit. Und Florian hat dazu geantwortet, ich denke, Elrond erwähnt Thorin im Konzil von Elrond, auch weil Tolkien eine Prophezeiung geschrieben hatte, in der Thorin noch einmal eine wichtige Rolle spielt. Jo, es geht darum, dass wir ja gesagt hatten, an welchen Stellen Thorin im Herr der Ringe auftaucht und wir ein bisschen darüber geredet hatten, dass es doch seltsam ist, dass er als einer der Elbenfreunde genannt wird, neben Bären und weiteren Leuten, die jetzt etwas positiver besetzt sind, um es mal so zu sagen.
Dezent.
Und dezent. Und Katrin spekuliert jetzt eben, ob es sein könnte, weil die Elben denken, oh, der Thorin hat es so schwer gehabt und wir mit unserem Fluch und er mit einem Fluch. Da sind wir nicht alle im selben Boot. Ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall diese Sache, einfach von Morgoth verflucht zu sein, schon einen Eindruck macht auf die Elben und sie sich deshalb an ihn erinnern. Und Thorin ist natürlich auch ein Elbenfreund im Sinne, dass er mit Elben gekämpft hat. Nicht immer zum Positiven, in Klammern Nargothrond, aber er war stets bemüht. Ja. Hast du noch was dazu zu sagen, Tobias? Nee,
ich habe diesbezüglich nichts mehr. Und würde dann zu Patricks Kommentar auf Twitter wechseln.
Ich hätte noch eine Sache zu sagen. Nämlich zu Florians Kommentar, dass Thorin eine wichtige Rolle spielt. Ich denke, da kann ich jetzt mal spoilern. Denn das steht in dem Teil von The History of Middle Earth, die es nicht auf Deutsch gibt und darum einigen Leuten vielleicht nicht zugänglich ist. Jetzt muss ich gerade schauen, wo genau das steht. Ich bin nämlich sehr gut vorbereitet. So, wo ist das denn? Es steht im Buch The Lost Road and Other Writings. Das ist Teil 5 der History of Middle Earth. Im Kapitel Part 2, Valinor and Middle Earth Before the Law of the Rings, Teil 6, Quenta Silmarillion. Und da erklärt Tolkien, er macht eine Prophezeiung darüber, wie die Welt endet. Und es wird am Ende so sein, spoilern wir schon mal ein bisschen, dass Turin Morgoth endgültig umbringt. Das ist sein Schicksal und die Prophezeiung, auf die Florian hier anspielt. Also die Elben, sagt Florian, wissen, dass Turin noch eine wichtige Rolle spielen wird und darum erinnern sie sich an ihn.
Okay.
Also Tolkien hat auch über das Ende der Welt hinaus noch gespoilert. Oder foreshadowed. Prophezeit.
Wären wir nicht auch sonst irgendwie ein wenig enttäuscht von ihm?
Ja, eigentlich schon, ne? Nicht ohne meinen Spoiler. So, jetzt darfst du zu Patrick übergehen.
Jetzt kommen wir zu Patrick, der eine Frage bezüglich der Übersetzungen hat. Und zwar schrieb er auf Twitter, da ich das Silmarillion bisher nur in englischer Sprache gelesen habe, hat mich das Wort Kleinzwerg doch etwas überrascht. Patty kann klein winzig heißen, aber ebenso unbedeutend belanglos, was ich für viel passender halte. So habe ich den englischen Text jedenfalls immer aufgefasst. Wenn ich innerlich übersetzt habe, bin ich bei Mika-Zwerg gelandet. Was meint ihr? Sprich, was meinst du, liebe Linguistin?
Naja, englische Übersetzung ist es nicht mein Kerngebiet. Also die Kleinzwerge sind ja tatsächlich kleiner als die anderen Zwerge. Das hatte ich ja auch vorgelesen, diese Stelle, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher passt das schon. Aber ja, natürlich heißt Patty auch noch, hat auch ganz andere Konnotationen, als nur irgendwie klein zu sein. Und das hat Tolkien bestimmt auch bewusst gewählt. Die Frage, was könnte man jetzt auf Deutsch da einsetzen? Also Mika-Zwerge, was ja auf mickrig sich bezieht, finde ich jetzt nicht so passend, weil mickrig hat bei mir doch eine sehr deutliche negative Konnotation.
Ja, was bist du denn für ein mickriger halt Wicht? Das ist ausschließlich bei mir negativ konnotiert.
Wobei, wenn man aus Perspektive der Elben guckt, passt das ja schon wieder, weil die...
Maria, wenn ich aus dem Blick der Elben gucken würde, wäre alles abschätzig, was nicht von Elben ist.
Ja, vielleicht schon. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das übersetzen würde. Aber Mika-Zwerge würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Ihr könnt uns gerne Übersetzungsvorschläge schicken. Und dann machen wir unsere eigene Silmarillion-Übersetzung.
Es gibt ja noch eine Übersetzung vom Drei-Verlag. Die unautorisierte. Ach ja, die Raubmordkopie, genau.
Wir nennen das Buch einfach Silmaria, oder merkt's keiner?
Ich hätte zwei Ausgaben zu Hause. Also, wir könnten mal eins irgendwie mit Silmaria-Cover ausstatten.
Du könntest einfach mal nachgucken, wie da Kleinzwerg übersetzt wird. Also, Paddy Dwarf.
Suche ich gerne.
Das ist deine Hausaufgabe.
Aus. Sehr gut. Toll.
8 Seitenwürfel suchen und Paddy Dwarf suchen.
Mache ich gerne für die nächste Folge. Dann hatte Katrin was geschrieben, Maria.
Und eine Frage ist bei mir noch geblieben. Wird Gurthang wirklich erst schwarz? Ich dachte, alle Waffen, die er geschmiedet hat, waren per se schwarz. Hatte ich in dem Kapitel jedenfalls so verstanden. Muss ich vielleicht nochmal nachlesen. Hatte mich auch gefragt, ob das später auch in Zusammenhang mit den Waffen der Ringgeister am Händeringe steht. Den Gedanken aber verworfen, weil Eol ja eigentlich mit diesem Wissen stirbt. Das ist tatsächlich ein Fehler, den ich, wenn ich mich richtig erinnere, gemacht habe in der Folge. Wie immer kann ich mich nur sehr schlecht daran erinnern, was ich in der Folge gesagt habe. Aber... guck ich mal, ob das auch im Silmarillion drin steht. Also, ja, es steht drin, aber zumindest in den, im Register steht es am Ende hin. Ich weiß nicht, ob es auch im Fließtext steht, aber Anglachel, später Gurthang, ist aus einem Meteoreisen geschmiedet. Und darum gehe ich davon aus, dass es von Anfang an schwarz war und nicht erst schwarz wurde, nachdem Turin Beleg erschlagen hat. Es wird dann, glaube ich, nur stumpfer. Also es ist schon vorher, irgendwie dunkel schwarz und wird dann nur noch schwärzer. Allerdings kann man das, glaube ich, in beide Richtungen interpretieren. Also man könnte sagen, es wird dann noch schwarz oder man könnte sagen, es ist von Anfang an schwarz und bleibt dann schwarz. Ich glaube nicht, dass das richtig aufgeklärt wird. Ja, soviel zum Thema Schwerter, die schwarz sind. Und zu den Nazgul, eigentlich könnte Eol da nichts mehr mit zu tun haben, weil es nicht so viele Schwerter geben kann, die aus seinem Vorrat noch da sind. Könnte natürlich sein, dass jemand Schwerter von ihm nach Mittelerde gebracht hat, also nach über die blauen Berge reingebracht hat, bevor er gestorben ist. Vor allem die Zwerge haben ja Regen-Exporthandel betrieben, aber das wissen wir nicht.
Kommen wir zu Tim. Hallo zusammen, höre gerade eure Turin-Folge, die ich stark aufbereitet finde. Gerade hier wird immer deutlich, wie kurz Sick eigentlich das entsprechende Kapitel des Silmarillions ist. Über Glaurung und seine Worte zu Turin von Norgothrond kam mir Folgendes in den Sinn. Als Glaurung Turin verhöhnt, manipuliert er ihn, klar, um ihn weiteres Unheil über seine Familie bringen zu lassen. Ich denke, vor diesem Hintergrund sind auch die Spottnamen zu sehen, die G.T.
die Glaurung Turin gibt.
Achso, danke. Wie ihr festgestellt habt, sagt man bei vielen dieser Beinamen, Beispiel 2, Mörder des besten Freundes, ja, stimmt schon. Glaurung verbindet hier geschickt offensichtliche Wahrheiten, Übertreibungen und Falschdarstellungen, um all diese Dinge glaubhaft zu machen. Ein rhetorischer Trick, der vor allem in neurechten Kreisen ja auch gerne angewandt wird. Tolkien zeigt hier wieder einmal, wie später ja auch bei Saruman, wie Überzeugung und Manipulation wirksam in Dialogen oder eher Monologen umgesetzt werden können. Ja, das. Yes.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du als Meister der Rhetorik.
Danke. Es sei denn, es war Ironie da nicht.
Nein.
Sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln in der Stimme. Ja, ich habe mich schon verstanden.
Du bist immer so wortgewaltig. Jetzt sag, was du fändest davon.
Ich gib ihm recht, was diese Rhetorik angeht und die Möglichkeiten, die Sprache bietet. Ich merke das auch immer wieder an Sendungen. Also ich gucke jetzt gerade Boston Legal nochmal und eine Anwaltsserie aus den Staaten, ich glaube aus den 2004er, 5er Jahren, in etwas schon etwas älter. Und das, was mich am meisten fasziniert, sind die Texte beim Abschlussplädoyer. Und da merke ich halt immer wieder, wie viel Macht in den Worten steckt und wie man auch selbst so an Stimmungen knüpft, wenn man es halt gut und richtig einsetzt. Und für das Buch, was ich ja geschrieben habe, hatte ich mir auch nochmal ganz genau die Saruman-Passagen angehört. Besser gesagt, noch einmal durchgelesen. Und habe da dann halt auch nochmal festgestellt, wie viel Unterschied eine Stimme macht, vor allem Intonation und Ähnliches. Und wie mächtig halt Sprache im Allgemeinen ist. Diesbezüglich, finde ich, ist Tolkien da durchaus etwas Gutes gelungen. Ich würde auch so weit gehen und vielleicht noch Bilbo und Smaug mit ins Boot holen, wo es ja auch diesen Dialog gibt, der sehr an Stimme ist, wo man auch merkt, wie sich Bilbo selbst im Prinzip in diesen Monolog reinsteigt, was seine ganzen Namen angeht und damit dann ja auch mehr Preis gibt, als er eigentlich will. Tolkien hatte schon ein Händchen dafür, epische, manipulierende Passagen zu formulieren, aus meiner Sicht.
Können wir danach zusammenfassend sagen, dass Glaurung der Anwalt von Morgoth ist?
Zumindest der Anwaltsgehilfe.
Der Sekretär.
Also wie gesagt, wir sind ja immer noch offen, inwieweit Morgoth und Glaurung ein und dieselbe Person sind, so qua Geistverbundenheit oder ob es nicht doch ein eigenständiges Wesen ist. Es steht auf jeden Fall viel.
Apropos.
Ja?
Ich wollte sagen, apropos ist eine super Überleitung zur nächsten Feedback, aber wenn du noch was zu sagen hast.
Ne, passt. Dann gehen wir direkt rüber ins nächste Feedback, Maria. Here we go.
Kommt nämlich noch was von Diro, der über das Thema geschrieben hat, wo denn die süßen kleinen Drachen herkommen. Man hat schon das Gefühl, wenn Glaurung spricht, dass er nur eine Marionette ist und Morgoth selbst aus ihm spricht. Aber die andere Möglichkeit, dass Drachen Hüllen sind, welche von Morgoth mit Geistern oder Maya-Wesen beseelt oder besessen werden, kommt mir fast wahrscheinlicher vor. Müsste aber bedeuten, dass es mehr Geister gibt, als Drachen geboren werden. Denn gehen die Geister einmal aus, werden nur noch willenlose Tierchen geboren. Es sei denn, Hinduismus Deluxe, wenn ein Drache stirbt, wird sein Geist irgendwann in einen neuen Drachen wiedergeboren. Wer weiß. Vielleicht ist Smaug die 1001. Wiedergeburt des Geistwesens von Glaurung. Noch etwas beschäftigt mich. Morgoth wird ja, wissen wir ja alle schon, irgendwie später besiegt. Aber Drachen pflanzen sich ja weiterhin fort. Und wieder beim Hobbit, Smaug ist ja definitiv auch ein böser Geist. Wie geschieht das aber ohne Morgoth? Hat Morgoth da eine Art Automatismus geschaffen, der Drachen automatisch einen bösen Geist einpflanzt? Oder macht Sauron für ihn weiter? Ich selbst lese zwar den Hobbit nebenher, bin aber noch nicht lange nicht bei Smaugs Erwachen, sodass ich hier nur vom Schwimmen sprechen kann. Wenn Thorin, nicht Thorin, im Drachenführer wie Smaug davon spricht, dass er sich von keiner einzigen Unze trennen wird, habe ich auch das Gefühl, dass im Hintergrund Sauron durch ihn im Geist des Drachen spricht. Ich werde mich auf jeden Fall von meinem Schatz gleich Ring trennen. Jo.
Willst du das von Florian und Co. auch gleich noch mit dazu?
Das wollte ich, habe gescrollt. Wenn in Glaurung ein Ainu ist, sollte er sich fortpflanzen können wie alle Ainur. Da würde dann ein neues Wesen geboren und kein bestehender Geist benötigt. Vielleicht hat Morgoth noch eine andere Art von Geister als Einor, aber bei denen könnte es genauso funktionieren. Und dann gab es doch eine ganz weitere Diskussion in Discord, die ihr euch gerne ausführlich durchlesen könnt, wer sie findet. Es gibt eine Suchfunktion, also vielleicht könntet ihr nach Glaurung suchen und dann hoffen, dass ihr das findet. Auf jeden Fall wurde da ausführlich gesprochen, wie Einor sich fortpflanzen und über frühere Werksgeschichten, wo auch die Valar sich fortgepflanzt haben und so weiter. Ja, aber ich denke, Florians Idee ist eigentlich das, was ich auch sagen würde. Also die Geister, die in den Drachen sind, könnten sich in der Drachenform fortpflanzen und neue Wesen schaffen, die dann auch einmal einen Drachenkörper kriegen und aber auch einen neuen Einur, der geboren wird.
Ja, und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch nicht so viele. Wir reden hier jetzt nicht von einer Population wie bei den Menschen, Elben oder Zwergen, sondern die Anzahl der Drachen ist ja auch in Arda sehr überschaubar.
Ja, man weiß nicht genau, wie viel es zwischendurch mal gab, aber...
Also selbst wenn es 1000 gegeben hätte.
Ja, gut.
Reden wir immer noch von keinem Verhältnis. Also es gibt Dörfer, die sind größer. Also
ist korrekt.
Selbst hier in Bayern. Gut. Dann würde ich mit Giftspritze 1 weitermachen und dir dann die 2 überlassen.
Okay, es geht auch gleich weiter mit Glaurung.
Bezüglich der Frage, welcher Geist in ihm steckt, passt irgendwie beides. Von Morgoth unabhängig. Morgoth, was?
Das ist so. Englisch. Bitte switchen Sie jetzt.
Alles klar. I believe that Glaurung had disclosed himself oversoon. Das meinte ich auch mit eigener Willen. Morgoths Geist, being filled with the feel of spirit of Morgoth, his master. Die Stelle, wo Ninir und Glaurung sich begegnen aus The Children of Húrin.
Tja, das ist tatsächlich so. Es ist offensichtlich ein Widerspruch.
Kann nicht sein.
Den ich ja auch schon, glaube ich, in der Folge angesprochen hatte. Da hatte ich auch auf diese, aus dieser Stelle, wo Glaurung sich vorzeitig schon zeigt und Morgoth irgendwie ein bisschen böse darüber ist. Aber es könnte natürlich auch beides sein. Er könnte ja einmal einen Geist drin haben von einem Ainur, der unabhängig von Morgoth ist, aber gleichzeitig von Morgoths bösem Geist befangen sein.
Ja.
Also einmal physisch einen Geist in sich haben, wie auch immer man einen Geist physisch haben kann, und andererseits Geist so im übertragenen Sinne.
Wir werden es nicht erfahren. Was schreibt denn Giftspritze sonst noch?
Es geht jetzt weg von Glaurung. Wir gehen jetzt mit Thorin nach Brethil. Denn Giftspritze hat sich gefragt, warum wird eigentlich in der ganzen Zeit in Brethil nicht einmal Thorins Verwandtschaft zu Harles Volk erwähnt? Sein Vater hat sogar mal da gewohnt. Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Es ist mir noch nie aufgefallen, aber als ich das den Kommentar gelesen habe, dachte ich mir, ja stimmt, zur Erinnerung. In der Generation vor Húrin und Huor gab es ja diese Cross-Heirat. Also der Sohn vom Häuptling vom Volk von Harleth hat die Tochter vom Häuptling von Hador geheiratet, vom Volk Hador geheiratet und andersrum. Und damit besteht eine Verwandtschaft. Und dann darüber hatten wir auch geredet, weil erwähnt wird, dass Húrin und Huor eben in Brethil aufgewachsen sind. Jetzt habe ich den Faden verloren. Da eine Zeit lang gelebt haben. Und dann haben wir darüber geredet, dass es irgendwie auch normal war, dass Söhne beim Bruder der Mutter aufwachsen und so weiter. Und das ist richtig, das wird nirgendwo erwähnt, obwohl das doch eigentlich eine interessante Sache ist. Also Thúrin ist mit, den Namen vergessen. Wie heißt denn der Fürster, den er umbringt?
Ich und Namen darfst du nicht fragen.
Ja, ich bin auch super schlecht mit Namen. Brandir heißt der, Brandir. Die sind also verwandt. Jetzt müsste ich mal im Silmarillion nachgucken. Wo ist mein Silmarillion? Moment, ich möchte mich gerne nachgucken, in welchem Verhältnis Thúrin und Brandir verwandt sind. Wenn ich das hier irgendwie herauskriegen kann. Also Brandir ist der Sohn von Handir, der Sohn von Haldir ist. Und Haldir ist der Bruder von Hareth, die Mutter von Húrin und Huor ist. Und Thúrin ist der Sohn von Húrin, also ist Hareth die Großmutter von Thúrin und der Bruder von Hareth, Haldir, ist der Großvater von Brandir. Und das macht Thúrin und Brandir was, Tobias?
Tut mir leid, ich bin irgendwann zwischendurch ausgestiegen.
Ich glaube, es ist Cousins zweiten Grades, nennt man das.
Okay.
Also die Großmutter und der Großvater von Thúrin und Brandir sind Geschwister. Und es wird nicht erwähnt. Tja, warum? Keine Ahnung. Puh. Und erneut ein Beweis, dass mit Silmarillion einfach alle verwandt sind.
Ja.
Jetzt haben wir noch zwei. Ein mittellanges und ein sehr langes, genau. Feedback vor uns.
Ich mach das mittellange, du machst das ultralange.
Okay.
Ich hatte schon genau abgepasst, wann ich sage, dass du zwei machen sollst und ich zwei mache, damit ich dieses ultralange nicht vorlesen muss.
Geschickt.
Ja, so. Und zwar schrieb Diro, mal wieder, ich nehme mal an, auf Discord. Mhm. Interessant fand ich zum Schluss noch die Ausführung über die Kalevala und andere Inspirationen von Tolkien. Ich wusste nicht, dass das Thema Inzest auch in anderen Kulturen so stark thematisiert wird und bezeichnend immer die Geschwister Selbstmord begehend. Ich fand Turins und Niniels Geschichte sehr gut, habe aber auch gemerkt, wie Tobias auch gesagt hat, dass ich das in der Tragik nicht immer brauchen konnte. Besonders, weil ich viel Zeit zum Lesen hatte, war es gut, dass ich zwischendurch Pause machen konnte. Immerhin habe ich aber doch in der Zeit 2 Durchgänge geschafft. Ich bin mittlerweile auch schon über 50 und weiß, dass mir das vor circa 20 Jahren gar nichts ausgemacht hätte. Meine Frau kann mit so tragischen Geschichten gar nichts anfangen. Es sei denn, es geht am Ende doch irgendwie gut aus. Einmerkung von mir, was hier definitiv nicht der Fall ist. Weiter im Text, was hier ja absolut nicht der Fall ist. Auch so schreibt er ja so. Für sie wäre das gar nichts. Und ich als Mario neulich würde doch, yeah, im Feedback erwähnt, ich glaube heute schon 3 oder 4 Mal, eine Sache aber, die ihr in der Sendung nicht erwähnt habt, oder täusche ich mich, ist die Zwergenmaske, die Turin in Nargothrond findet und anzieht, um furchterregend in die Schlacht zu ziehen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Zwergenmaske, die Turin anzieht, um furchteinflößend in die Schlacht zu ziehen. Ist das Captain-Hemd aus der Zwergenschmiede, das Turin für die Schlacht von den Elben in Nargothrond bekommt aus Mithril? Nur so ein Randgedanke. Wahrscheinlich nicht. Anschließend hat mir das Kapitel in eurem Sinne aus dem Podcast Spaß gemacht, bin aber auch ein wenig froh, dass es vorbei ist.
Gut.
Also Mithril kann es nicht gewesen sein, weil wir wissen ja spätestens aus der Serie, dass es ja erst zu einem viel späteren Zeitpunkt kommt, als ein einsamer Elb und ein Diener des Bösen, ich glaube ein Balrog, um die Frucht eines Baumes buhlen, in dem dann ein Blitz einschlägt und durch die Verschmelzung des Ultraguten und des Ultrabösen das Mithril entsteht. Das kommt in der Geschichte aber erst weit nach dieser Szene.
Das Tobias. Heißt, wir sind ein seriöser Podcast. Wir reden hier nicht über ausgedachte Dinge. Wir reden hier über die Realität, okay? Und in der Realität war es so, dass es Mithril zu dem Zeitpunkt zwar schon gab, aber nicht in Nargothrond gefunden wurde, zumindest wird sich erwähnt, sondern im Nebelgebirge in Moria und auch auf Numenor anscheinend. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass es Catnam aus Mithril ist, weil das damals noch nicht so eine starke Relevanz hatte. Wobei, ich weiß nicht, ob das im Silmarillion erwähnt wird, es schon noch eine Rolle spielt. Aber eigentlich ist Mithril eher eine Sache aus dem dritten Zeitalter. Von daher denke ich nicht, dass es aus Mithril ist. Und zur Zwergenmaske, ich kann auch, ob wir die erwähnt haben, aber ich denke, es ist wirklich einfach nur eine Zwergenmaske, die cool aussieht. Und Turin ist ja ein ganz cooler Dude, wie wir wissen.
Alles klar.
Soweit die Diros ab Fazit zum Kapitel. Und jetzt noch das ganz lange, das ich jetzt vorlesen werde. Von Talanda, auch im Discord. Ich bin jetzt auch mit der Folge durch und mir kamen dabei Gedanken zu einigen der Fragen, die ihr aufgeworfen habt. Es ist vieles auf einmal und ich hoffe, dass es halbwegs kohärent gefasst habe. Entschuldigt bitte dennoch den nun folgenden Textwand. Es geht los, Achtung. Turing versucht, durch die Annahme anderer Namen sein Schicksal zu verändern, weist ihn als Helden nordischer Prägung aus. Sein Handeln entspricht derselben Motivation wie Bilbos Vorsicht gegenüber Smaug, der diesem seinen Namen ebenfalls nicht nennt. Tom Shippey führt letztere Szene auf das Fafnismaul der Liederelder zurück, wo sich Sigurd verplappert. Jetzt kommt ein Zitat, also, beziehungsweise eine Zitierung, die wir euch in die Shownotes packen. Der Erzähler des Hobbits weiß, wie gefährlich das ist und lobt daher Bilbo zunächst. Das ist natürlich die Art, wie ihr mit Drachen reden müsst, wenn ihr euren Namen, wirklichen Namen nicht verraten. Was nicht ratsam ist. Sie aber auch nicht nur die glatte Weigerung, ihn zu nennen, erzürnen wollt. Okay, da fehlen 2 Wörter, glaube ich. Sie aber auch nicht durch die glatte Weigerung, ihn zu nennen, erzürnen wollt. Was erst recht nicht ratsam ist. An Turins Überlegung ist also etwas dran. Bilbos dann doch zu unbedacht gewählte Kenning Fassreiter wird der Seestadt zum Verhängnis. Auch für Nienor ist es fatal, dass Glaurung ihren Namen erraten kann, weil sie aus verletztem Stolz zuvorlich gesprochen hat. Nach nordischer Vorstellung kann Turin sein Schicksal durch die Vorstellung jedoch allenfalls herauszögern. Shippey zitiert aus der Gisla-Saga Sursona: Wenn das Schicksal bestimmt ist, wird jemand die Worte sprechen, die es herbeiführen. Leser der Romane Bernard Cornwells wird das an Uhtreds Motto erinnern: Das Schicksal ist unausweichlich. Ganz egal, was der Mensch tut, das Schicksal wird sich erfüllen. Alles wird am Ende untergehen. Vielleicht rührt aus diesem Denken auch das wenig konsequente Handeln Thurin her, der zwar ständig seinen Namen ändert, aber seine visuellen Attribute, Schwert und Helm, nicht ablegt. Der Verlust der Waffe und des Schildes galt zum Beispiel in der griechischen Archaik als Schande. Thurin scheint ähnlich zu denken. Sein Erfolg und damit seine Ehre basiert auf seinem Kampfgeschick und seinen Führungsqualitäten, deren wegen er überall, wo er hinkommt, sofort aufsteigen kann. Von den Werkzeugen dieses Erfolgs mag er sich nicht trennen. Mehr als das hat er ja auch nicht, denn ihm fehlt die langfristige Hoffnung auf Erlösung von dem Fluch, der auf seine Familie lastet. Ihr habt erwähnt, dass ein verfluchtes Menschenleben im Mittelalter faktisch verwirkt ist. Worauf soll Thurin hoffen? Shippy weist darauf hin, dass Tolkien aber an eine größere Macht glaubt, mit deren Hilfe sich diese Probleme hätten lösen lassen. Doch die in Tolkien Sinne ideale Verbindung von nordischem Heldentum, welches Thurin durch Mut, Führungsqualitäten und Kampfgeschick mehrfach beweist, und christlicher Demut und Heilserwartung, die auf dem Vertrauen auf eine höhere, wohlmeinende Macht beruht, wird sich bei den Menschen von Mittelerde erst in Aragorn manifestieren. Aragorn hat sich die edlen Aspekte des nordischen Geistes erhalten. Er ist mutig, freigebig, gerecht und bereit, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Er macht aber nicht dieselben Fehler. Statt zum Beispiel wie Thurin den ehrenvollen Kampf Mann gegen Mann zu bevorzugen, was ja zum fatalen Bau der Brücke von Nargothrond führt, strebt Aragorn nicht die direkte Herausforderung Saurons an. Zudem überwindet er die beschränkte Schicksalsgläubigkeit, an der Thurin noch scheitert. Durch die Hoffnung auf etwas Höheres und bei allem königlichen Selbstbewusstsein, das immer wieder aufblitzt. Die Erkenntnis der eigenen Grenzen. Nicht von ungefähr führt er Beinamen wie Este und Elissa und schämt sich nicht nur seines Rufnamens Streicher nicht, den Thurin wohl nie ertragen hätte, sondern er macht ihn sogar zu einem seiner Königstitel. Ein Titel wie Turambar wäre ihm anmaßend erschienen. Aragorn wäre daher die Sache mit Saeros nicht passiert, wie Thurin wohl auf Lutz Farning reagiert hätte. Er jedenfalls handelt nach dem Ehrenkodex der alten Heldendichtung, in der sich stets die Wertvorstellungen einer Aristokratie widerspiegeln. Sowohl aus moderner als auch speziell aus christlicher Perspektive sind diese in mehreren Aspekten, vor allem dem Ehrbegriff, sehr irritierend. Umso merkwürdiger erscheint es zunächst, dass der Erzähler in der Geschichte von Thurin dieses Verhalten nicht zu tadeln scheint. Ich habe den Eindruck, dass Tolkien sich hier auch von Homer hat inspirieren lassen, denn man findet die nur scheinbare Kritiklosigkeit auf Seiten des Erzählers auch hier. In der Ilias findet sich eine der typischen Eigenschaften der griechischen Literatur angelegt. Das Nachdenken in Fragestellen und modifiziert Bestätigen von Wertvorstellungen. Achill kann als aristokratischer Held die Kränkung durch Agamemnon nicht hinnehmen. Seine Ehre ist verletzt. Um sie wiederherzustellen, die Bedeutung der Ehre kann in der archaischen Adelskultur kaum überschätzt werden, muss er Agamemnon dazu zwingen, seine Kränkung einzugestehen. Die Ilias problematisiert indes nicht vorwurfsvoll die aus moderner Sicht höchst fragwürdige Haltung Achills, der unsägliches Leid für das gesamte Heer heraufbeschwört, um schließlich als der Retter des Heeres seine Ehre wiederhergestellt zu wissen. Stattdessen lässt der Dichter den Groll an sich selbst zerbrechen, die Ambivalenz des archillischen Ehrbegriffs durch eine schreckliche Konsequenz hervortreten. Patroklos fällt. Im Buch 18 klagt Achill um den Freund vor seiner Mutter Thetis. Zwar habe Zeus seine Bitte erfüllt, doch nütze ihm das nichts mehr, da sein liebster Gefährte tot sei. Patroklos, den habe er in den Tod geschickt. Das Eingeständnis, sich nicht richtig verhalten zu haben, spricht aus diesen Versen. Und wenn Achill nun Streit und Zorn verflucht, also just die Auslöser für Zeus' Intervention und damit die Katastrophe, so setzt er implizit ein Fragezeichen nicht nur hinter sein Verhalten, sondern auch hinter seinen Ehrbegriff. Das heißt nicht, dass der Ehrbegriff in Frage steht, aber es wird seine Ambivalenz demonstriert. Dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, war aus Martin Hose Kleine griechische Literaturgeschichte. Auch das werden wir verlinken. Es geht weiter mit Talanders Text. Es wurde mehrfach gefragt, warum Elrond Thurin einen Helden benennt. Würde irgendjemand in Frage stellen, dass Achill ein Held ist? Und doch hat er aus gekränktem Stolz den Tod seiner griechischen Mitstreiter in Kauf genommen. Er ist ein Held, zweifellos, aber er ist, und vor allem aus heutiger Perspektive, aufgrund seiner Wertvorstellungen ein unvollkommener, mindestens ambivalenter Mensch. Dasselbe gilt für Thurin, und ich habe den Eindruck, dass Tolkien im eigentlichen Sinne mit ihm sympathisiert, also mit ihm fühlt, Mitleid mit ihm hat. Dennoch zeigt er dessen Fehler und deren Konsequenzen schonungslos auf. Thurin mag eigentlich nichts Böses wollen, aber sein Handeln wird von Grundsätzen geleitet, die zu Bösen führen. In der Herr der Ringe hingegen werden Helden gezeigt, die über diese Schwächen hinausgewachsen sind. Aragorn ist königlich und erhaben, doch er weiß um seine Grenzen und auch darum, wer ihm geholfen hat und wem er zuletzt seinen Sieg zu verdanken hat. Boromir ist Thurin zunächst noch sehr ähnlich. Er vertraut auf Kampfgeschick und Macht, doch im Moment seiner Korrumpierung erkennt er sein Irrtum und kann sich davon befreien. Und schließlich wird er stolz auf die eigene Kraft und das eigene Kampfgeschick des Kriegeradels dadurch ad absurdum geführt, dass es einem einfachen Hobbit-Gärtner gelingt, eine Tat zu verbringen, die der Tötung Glaurungs gleichkommt. Morgoth konnte zuletzt nur durch eine massive Intervention aus Valinor gestürzt werden. Die Helden des Ringkrieges können über Sauron nicht allein deshalb siegen, weil sie Hilfe von Gandalf, Elrond, Galadriel halten, sondern auch, weil sie gewachsen sind. Bei allem Schwinden bietet es auch einige Hoffnung für das vierte Zeitalter. Huh.
Sehr schön.
Ja, ich finde wirklich sehr schön, was Talanda da geschrieben hat. Also einmal die Einordnung ins sowohl Gesamtwerk von Tolkien als auch in eventuelle Vorbilder. Und das fasst doch irgendwie auch ganz viele Sachen nochmal auf, über die wir schon gesprochen haben. Wie sieht Tolkien das und wie ordnet der Erzähler das ein und geht's um Ehre und Stolz und so weiter? Ja, hast du noch was zu sagen, Tobias?
Nee, ich bin sprachlos.
Ich hätte noch eine Sache zu sagen, nämlich, dass ich, Talanda da herausstellt mit dem Hoffen auf die endgültige Rettung über eine übernatürliche Kraft, wo er diese Parallele zwischen Aragorn und Turin zieht. Das habe ich auch angedeutet in der Folge, aber darüber haben wir nicht mehr intensiv gesprochen. Aber ich denke, das ist tatsächlich auch, das habe ich aber, glaube ich, auch gesagt, der zentrale Punkt. Zumindest in der ausführlichen Version in die Kinder Hurins. Im Silmarillion kommt das nicht ganz so doll durch, aber dieses auch diese Parallele zu Hurin, der eben mit Morgoth spricht und sagt, Morgoth, es ist egal, was du tust, denn du bist nicht der Herr der Welt. Der Herr der Welt sitzt im Valinor und du kannst mir gar nichts. Und dieses Vertrauen hat Turin ganz offensichtlich nicht. Und noch eine Sache hinzuzufügen, die ich sehr spannend finde. Ich weiß nicht, ob ich die in der letzten Folge gesagt habe, aber in Die Kinder Hurins, im Silmarillion fehlt es leider, sagt Turin einen Satz, da sagt Gwindor weist auch darauf hin, dass es doch die Valar gibt im Westen, Osten, daraus kann Rettung kommen. Und dann sagt Turin so, ich weiß nicht, ob ich das Zitat ganz richtig hinbekomme, aber er sagt ungefähr, die Valar haben die Elben vergessen und die Menschen achten sie gering. Sowas sagt Turin dann, was das, seine Haltung eben sehr deutlich zeigt. Was sehr interessant ist, ist, dass in einem früheren Kapitel, ich weiß nicht genau welches, sagt Thingol etwas ganz Ähnliches. Da sagt er auch, dass die Valar sich nicht mehr für Mittelerde interessieren. Und darum habe ich so den Eindruck, dass vielleicht das eine negative Beeinflussung durch Thingol sein könnte, die da auf Turin gewirkt hat. Und dass Doriath einfach der Hort des Atheismus in Beleriand ist.
Okay.
Ja. Aber das ist eine sehr weit ausgeholte Spekulation. Vielleicht ganz interessant, auch mit Sicht darauf, wie Thingol am Ende dann untergeht, wie wir ja in der letzten Folge gehört haben.
Ja.
Ja, jetzt bin ich fertig.
Ich auch.
Gut, das ist sehr praktisch, denn auch die Folge ist fertig.
Ich glaube, ich sollte dich noch an irgendwas erinnern. Du wolltest noch irgendetwas sagen.
War es nicht das mit dem Discord?
Das weiß ich nicht. Wir hatten es darüber, da meintest du, erinnere mich nur später daran, dass ich noch etwas sagen wollte.
Ich glaube, das meine ich, das Discord, und darüber haben wir geredet.
Okay. Wie viele Folgen, wie viele Kapitel haben wir noch?
Wir haben noch das nächste Kapitel, was wir in der nächsten Folge besprechen. Das ist von Tur und dem Fall von Gondolin. Dann haben wir noch von Erendils Fahrt und dem Krieg des Zorns. Und damit ist dann die Quenta-Simulation beendet. Das heißt, wir haben noch mindestens zwei Folgen dafür. Danach geht's aber noch weiter. Dann kommt nämlich die Akalabeth. Und die ist ziemlich lang. Also meine Ausgabe des Simulations hat die etwas unter 40 Seiten. Da müssten wir uns wieder nochmal eine sehr lange Folge vornehmen oder es irgendwie splitten. Und danach kommt noch von den Ringen der Macht und dem dritten Zeitalter, was auch wieder ungefähr 30 Seiten sind.
Mhm.
Also wir haben noch mindestens 4 Folgen, von denen eine mindestens sehr lange wird.
Gut, damit lässt sich doch arbeiten.
Ja, dann könnten wir im November vielleicht mit der zweiten Staffel anfangen. Dann im Dezember.
Ja, also ich würde dann, da können sich nämlich die Leute schon mal Gedanken drüber machen, weil wenn wir nämlich durch sind, würde ich auch gerne mit den Menschen da draußen einfach mal ein großes Recap machen auf die 2,5 Jahre oder 2 Jahre, die es dann, glaube ich, sind, zurückblicken, was hat gut gefallen, was hat nicht so gut gefallen, nochmal die Bücher, die wir dann im Nachgang durchgehen wollen, besprechen, einfach so eine klassische Nachbesprechung, aber natürlich nicht nur zwischen uns beiden, das wird es mit Sicherheit auch geben und da werden auch jeder von uns halt so seine Punkte haben. Es gibt dann ja auch generell nochmal die Abschluss Runde hätte ich gesagt, nach dem Buch, wo es nur um das Buch geht, also es weniger um den Podcast, sondern mit welchen Erwartungen bin ich reingestiegen, wie sieht's am Ende aus, ob du gegebenenfalls noch was Neues gelernt hast oder neue Ideen bekommen hast und solche Sachen. Also ich hätte gerne im Prinzip noch 2 Folgen, einfach so mal so eine klassische Recap zum Buch und einmal so ein Recap zum Podcast, ob wir es weitermachen sollen, ob die Milliarden Menschen, die uns da draußen zuhören, auch noch eine nächste Staffel haben wollen, was sie sich gegebenenfalls wünschen, was wir vielleicht anders machen können und vielleicht auch sollten. Da könnt ihr euch also schon mal bis Richtung November Gedanken machen. Dann bin ich mal sehr gespannt, was da an Feedback aus der Community zurückkommt. Das ist übrigens wieder Feedback, den könnt ihr auch echt gerne im Discord Silmaria Feedback schreiben. Das ist ja episodisch, also podcast-spezifisch.
Oh, da fällt mir noch was ein. Wir können es machen, so machen. Wenn ihr Feedback in Discord schreibt, schreibt bitte fett Feedback davor, damit ich das suchen kann.
Noch besser, Maria.
Und dann, du machst einen Thread für Feedback?
Nein, es gibt ja schon. Aber wenn die Leute einfach ein Feedback zur Serie zur Folge schreiben und einfach schreiben, @_ und @Maria heißt du ja, glaube ich, im Discord.
Glaube ja.
Dann bekommen wir es ja gehighlightet. Da musst du es noch nicht mal suchen, weil allein durch das Durchscrollen wird es dir ja sofort auch optisch hervorgehoben, wenn du irgendwo erwähnt wurdest.
Ja, stimmt. Ihr könnt auch beides machen. Ihr könnt Feedback schreiben und uns taggen.
Genau. Dann wäre jetzt auch so die Frage, wie war dein Tee?
Mein Tee war durchschnittlich, solide, würde ich sagen. Ich hätte aber noch eine Sache zum Abschluss der Staffel.
Okay.
Heißt es, wir machen eine Live-Folge? Heißt das weiter, dass ich zu euch kommen muss? Und heißt das weiterhin, dass ich Rippchen kriege?
Also müssen tust du gar nichts.
Sollte ich jetzt schon mal anfangen zu fasten, damit ich dann im Dezember 28 Kilo Rippchen essen kann?
Ich glaube, das ließe sich durchaus bewerkstelligen. Dass du zum großen Abschluss nochmal der ersten Folge hierher kommst und wir natürlich auch gerne Rippchen smoken können und damit auch eine Live-Folge machen können.
Da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Alles klar, mein Tee, um einfach so die Folge so komplett chaotisch zu machen. Ich überlege schon, ob ich überhaupt Kapitelmarken setzen soll oder dieses Mal einfach nur Feedback habe. War sehr gut, echt zu empfehlen bei langen Texten. Ich hatte das ja zwischenzeitlich, dass ich so einen Kratz im Hals hatte, da nimmt man mal einen Schluck. Also der tat richtig gut, war auch lecker. Kriegt auf jeden Fall 3 Silmaril.
Okay, meiner kriegt 2, denke ich.
Alles klar. Dann, liebe Maria, Hausaufgaben gibt es ja heute nur für mich, für die da draußen genau, nicht. Wann wir die nächste Folge aufnehmen, hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon besprochen, oder?
Kann mich nicht mehr erinnern, aber wir hatten auf jeden Fall einen Termin. Zwar?
Nee, einen Termin hatten wir tatsächlich noch nicht ausgemacht.
Sicher, weil wir hatten für die Hausaufgabe einen Termin ausgemacht.
Ich habe ihn mir auf jeden Fall nicht notiert. Lass es mich so formulieren.
Ich auch nicht, ist mir gerade aufgefallen. Vielleicht waren wir schon so durch.
Ja.
Aber was hat man denn geschrieben für die Hausaufgabe? 11. Juni. Dann müssten wir am 14. Juni aufnehmen.
Gut, dann trage ich mir das doch mal ein.
Ja.
Dann, liebe Maria, wünsche ich dir einen schönen Restmittwochabend.
Dir ebenso. Wir sehen uns schon bald.
Ja, schon sehr bald. Ich werde noch schnell ein paar Zimmer freigeben fürs Ting. Wer also noch nicht sich zum Tolkien-Ting angemeldet hat, hat jetzt dann doch nochmal die Möglichkeit, dadurch, dass die Gastgesellschaft leider jetzt sehr kurzfristig absagen musste und wir keinen Ersatz finden, gehen die Betten natürlich wieder in den freien Verkauf. Es lohnt sich, oder Maria?
Ja, ihr könnt vermutlich einen Tengwa-Workshop mit mir machen, wenn Annika das zulässt.
Wieso Annika? Also erstens sind schon alle zugelassen. Und
so,
B macht das
sicher nicht.
Und B macht das Johnny. Wenn du dich einloggst, okay, dann siehst du, welchen Status dein Programmpunkt hat. Der taucht ja auch schon in der Programmübersicht auf. Halt noch nicht an welchem Tag oder an welchem Ort. Weil das machen wir ja erst, nachdem die Anmeldung geschlossen ist, damit wir es ein bisschen planen können.
Gut, das wusste ich nicht. Ich dachte, Annika wird das Programm machen. Aber ich schaue direkt deine Einreichungen. Gut, dann sehen wir uns bald. Hoffentlich auch viele von euch auf den Tolkien-Tagen.
Ja.
Und lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.